Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Also wir kennen uns jetzt, glaube ich, schon fast, ich weiß gar nicht, zwei Jahre auf jeden Fall. Und sie ist inzwischen nicht nur sie ist schon meine Kollegin, aber inzwischen arbeiten wir sogar zusammen in meinem Business und ich freue mich total, dass ich heute jemanden für meinen Podcast gewinnen konnte, der uns ein bisschen was aus einer Zielgruppe berichten wird und vielleicht auch mal auflösen wird, worüber gerade so viele sprechen. Heute in meinem Podcast habe ich meine liebe Assistentin Lisa Dreher. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
Hallo Katrin, ich freue mich.
Weißt du, wie lange wir uns schon kennen? Kannst du es sagen?
Es dürfte noch ein bisschen länger sein. Es sind bestimmt mindestens 3 Jahre. Ich glaube schon.
Haben wir beide zeitgleich angefangen damals als Mitarbeitende im Institut der Deutschen Wirtschaft?
Ich weiß es nicht. Aber dadurch, dass wir beide viel remote gearbeitet haben, sind wir uns, glaube ich, die erste Zeit auch nicht viel begegnet.
Ja, wir müssten mal unsere alten Arbeitsverträge gucken, wann das war. Aber also auf jeden Fall, die 2 Jahre haben wir locker voll und jetzt bist du schon fast ein Jahr bei mir auch wieder.
Stimmt.
Das ist immer noch ein Fest für mich, dass du gesagt hast, Katrin, ja, ich will und du mich jetzt so schön begleitest. Und vor allem cool, dass du dich darauf eingelassen hast, als ich dich gefragt habe, liebe Leser, lass uns doch mal alle so ein bisschen aufklären, wie denn diese Generation, die Generation, die so drauf ist.
Ja, wie ticken wir eigentlich?
Da wollen wir heute mal ein bisschen aufräumen. Was?
Wie ticken wir eigentlich?
Ja, wie ticken wir eigentlich? Wir vor allem, alle gleich auch.
Eben, ne? So. Genau.
Pass auf, aber erstmal meine standardüblichen Fragen. 3 Dinge, die wir über dich wissen sollten.
Ja, 3 Dinge. Das erste vielleicht, ich bin selbst nicht aus dem Handwerk. Ich bin eigentlich Studentin, auch immer noch. Und fühle mich da auch super wohl. Habe aber schon immer viele Berührungspunkte mit dem Handwerk gehabt, in meiner Familie, in meinem Umfeld. Habe auch lange als Workshop-Leiterin für Jugendliche gearbeitet, die auf der Suche nach Praktikumsplätzen oder in der Praktikumsbegleitung waren. Habe also da so ein bisschen meine Berührungspunkte. Das zweite ist, meine Interessen sind eigentlich bei Sprache und bei Kommunikation. Das war auch mein Studienfach im Bachelor und das ist auch immer noch eine riesengroße Leidenschaft von mir. Irgendwie, wie verstehen wir uns eigentlich untereinander? Wie gehen wir miteinander um und was haben unterschiedliche Sprachen, aber auch unterschiedliche Sprechweisen dafür eine Auswirkung? Und das dritte, eine Eigenschaft, die man vielleicht über mich wissen möchte, ich bin unfassbar gerne auf Zack. Ich liebe es, so unter Hochdruck zu funktionieren, gib mir ein Problem und ich habe das Bedürfnis, es zu lösen.
Das kann ich total bestätigen. Und ich höre raus, dass du weißt, welche Fragen ich in meinem Podcast stelle. Deswegen, das kam wie aus der Pistole geschossen, du warst vorbereitet. Gib es zu.
Ich höre den doch nicht zum ersten Mal.
Sehr gut, das wollen wir alle hören hier. Okay, so, nach Fest kommt ab. Woher kennst du diesen Spruch? Oder kennst du ihn überhaupt? Hast du Verwendung dafür gehabt jemals?
Ich musste bei dem Spruch an eine Anekdote von neulich denken, als ich bei meinen Eltern zu Besuch war. Und die aktuell gerade ganz enthusiastisch ihr eines Badezimmer renovieren und viel in Eigenregie machen wollen. Und das klappt auch ganz gut. Das Lustige ist nur, dass einiges da auch an der Elektrik gemacht werden muss. Und mein Bruder ist jetzt fast am Ende seiner Elektrikerausbildung. Der ist gerade 20 geworden und ist am Ende des 3. Ausbildungsjahres. Und hilft dann ab und zu auch mal mit, vor allem wenn mein Vater ihn dann dazuzieht. Oftmals geht das aber dann darin aus, dass irgendwann meine Mutter und ich beim Kaffee sitzen und mein Bruder kommt mit einem erbosten, genervten Blick in den Raum, schaut uns an und sagt, der Hobby-Elektriker da unten macht mich fertig. Der macht noch nicht mal die Sicherung raus. Und da muss ich immer so schön dran denken, wenn mein Vater und mein Bruder da gemeinsam in ihrer kleinen Baustelle stehen. Ich frage mich, wann knallt's? Wann ist's ab?
Oh ja, oh Gott, und die Elektriker, ja, ich glaube, oh Gott, das wäre so ein Job, den ich niemals machen könnte.
Nee,
also,
ich auch
Chapeau
nicht.
An deinen Bruder. Ja, dann, ich glaube, du musst aber auch noch einmal, ich weiß es aber für alle anderen sagen, wie alt bist du denn? Und natürlich, du wohnst nicht mehr bei deinen Eltern, du bist selbstständig in einer eigenen Wohnung unterwegs und sowas, aber sag doch noch ein bisschen was zu deinem Alter und wo du gerade lebst und sowas.
Ja, genau, ich bin 22, ich bin 2002 geboren. Hab jetzt mein Abi vor 5 Jahren gemacht und bin direkt danach praktisch ausgezogen, mitten in der Pandemie ausgezogen nach Bonn. Wohne da jetzt auch seitdem, habe zwischenzeitlich kurz in Taipei fürs Studium gewohnt. Sonst bin ich aber immer hier in meiner eigenen Wohnung und studiere aktuell genau im Master.
So, und jetzt bist du ja auch bei mir ein bisschen up to date. Du begleitest mich auf Workshops und da haben wir ja, und auf Veranstaltungen natürlich, aber in den Workshops haben wir häufiger ja das Thema diese Generation Z. Und dann verdrehen alle die Augen, verschränken die Arme und fangen an zu schimpfen. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich erinnere mich noch an einen Workshop, da hast du danach zu mir gesagt, es war so befremdlich dabei zu sitzen. Die wussten alle, dass ich aus dieser Generation bin und die haben angefangen zu schimpfen, es zu generalisieren. Wie geht es dir damit, wenn du das hörst so, wenn man über deine Generation so spricht und es generalisiert?
Boah, das tut wirklich weh. Vor allem in diesen Situationen, wenn man wirklich im Raum dabei sitzt und man kommt das mit und es wird so über einen hinweg gesprochen in Tönen, die sich einfach nicht richtig anfühlen und die vor allem auch einfach kurzsichtig gedacht sind. Also es ist immer so, ich nehme eine Aktion wahr oder ich nehme eine Person wahr und guck da nur mit meiner Linse drauf und interpretiere einfach das, was am einfachsten ist, ohne zu verstehen, dass da Menschen dahinter stecken mit eigenen Motivationen, mit eigenen Gedanken und Erfahrungen. Und ich sitze da und teile diese Gedanken und Erfahrungen in gewisser Hinsicht. Und es ist immer so frustrierend. Es ist so ein bisschen, als wird mir meine Stimme genommen. Ich weiß genau, was ich sagen will und ich habe so das Bedürfnis zu verteidigen. Aber in diesen Situationen ist es ja oft nicht der Ort und die Zeit, wo man das dann tun kann und will.
Das stimmt. Und wir haben echt lange auf der Rückfahrt, wir standen noch im Stau und haben echt lange auf der Rückfahrt darüber gesprochen. Und ich habe ja häufig das Gefühl, wenn dann sowas kommt und die schimpfen dann, dass man da letztlich auch gar nichts mehr lösen kann. Diese Meinungen sind so fest. Hast du dieses Gefühl auch?
Ja, gerade von den Menschen, von denen dann diese Generalisierungen kommen, habe ich ganz oft das Gefühl, da ist der Zug schon abgefahren. Du hast einen Eindruck von meiner Generation, der vielleicht auch von negativen Erfahrungen geprägt ist, was ich voll verstehen kann. Aber das überträgt sich dann auf alle anderen Menschen, die du kennenlernst. Und wenn du dann mir begegnest, dann gibt es nur 2 Optionen. Entweder du scherst mich über den gleichen Kamm und erwartest und interpretierst genau das, was du sehen willst. Oder du nimmst mich als Ausnahme wahr und ja, dann ist das halt mal die eine Person, die nicht die klassische Gen Z ist. Und ich finde, beides ist daneben. Also ja, fühlt man sich so ein bisschen ausweglos.
Ja, ich muss mal darüber nachdenken, was du eben gesagt hast mit, dann kehrt man so ein und fängt das an, auf alle zu übertragen. Aber du hast ja netterweise auch noch eine Freundin von dir rekrutiert, die jetzt auch für mich arbeitet. Meine Nichte ist 25 und ich bin sehr eng mit euch dreien im Austausch. Und ihr alle drei seid so starke, selbstständige Frauen, dass ich, also zwischendurch sage, okay, ich schere euch alle über einen Kamm, aber extrem positiv. Das heißt, ich verstehe 0,0, was die anderen sagen. Und wenn ich dich dann so sprechen höre, denke ich, okay, dann ist das wahrscheinlich auch nicht ganz richtig. Richtig?
Nee, ich glaube auch nicht. Also klar teilen wir in einer Generation super viele Erfahrungen. Wir haben irgendwie alle als Teenager eine Pandemie erlebt zum Beispiel. Und da hat man gewisse Herausforderungen, die irgendwie die gleichen sind, aber immer bei Gen Z das Gleiche zu erwarten oder das Gleiche auch wahrzunehmen, da muss man sich selber anhalten oder muss man sich selbst dabei erwischen, dass das irgendwie nicht sein kann. Und ich habe das Gefühl, dass gerade weil dieses Generationendenken so trendy ist in letzter Zeit, dass wir da mit meiner Generation total reinfallen. Ah ja, Gen Z ist XY, Boomer sind so und so. So funktionieren halt Menschen nicht. Und auch wenn Lolo und ich und vielleicht auch deine Nichte irgendwie ähnlich cool funktionieren oder ähnlich drauf sind, und na klar sind Lolo und ich auch Freunde, da merkt man das, kann man das nicht so auf eine ganze Generation übertragen. Und es gibt Menschen, die haben ganz andere Herausforderungen als wir und ganz andere Persönlichkeiten. Und auch das hat dann nicht mehr so viel mit Generation zu tun, unbedingt.
Hast du eine Idee, woher das kommt, dass manche so verbohrt dann auch sind und die über Generation Z dann auch so schimpfen? Wo kommt das her?
Ich glaube, das geht nicht nur in eine Richtung. Da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen und sagen, wir reden genauso. Ich sage auch manchmal, boah, das ist so ein Boomer-Ding. Ich muss an diesen Social-Media-Trend von ein paar Jahren denken, okay Boomer, Hashtag okay Boomer, wo so klassische Verhaltensweisen meiner Elterngeneration und älter irgendwie sich online drüber lustig gemacht wurde. Und ich denke so, ja, wir machen das auch. Und woher kommt das? Ja, wir haben das Gefühl, wir teilen weniger Erfahrungen miteinander und wir kommunizieren irgendwie unterschiedlich und daraus entstehen Frustrationen. Und dann will man die benennen und dann will man den Ausdruck schaffen und dann kommen diese Schubladen zustande, ne?
Das ist traurig, oder? Ich finde das, also, ja. Ich bin auch da jedes Mal, ich winke ja inzwischen, du hast es bei meinem letzten Workshop mitgekriegt, direkt auch ab, wir brauchen gar nicht über Generationen schimpfen, lass uns eher lieber über Typen schimpfen, die nicht ins Team passen. Aber auch schimpfen ist hier wieder der falsche Ausdruck, ich habe es irgendwie anders formuliert. Okay, magst du dann mal auflösen? Ich erlebe dich als einen sehr reflektierten Menschen und magst du vielleicht mal auflösen, was vielleicht so neu ist auch jetzt mit eurer Generation? Was kommt da gerade so neu an Empathie, an Kommunikationschancen, Möglichkeiten? Du weißt, worauf ich hinaus will?
Ja, ich glaube, was uns oft nachgesagt wird, ist ja so ein Alltagspessimismus. So, ah ja, das ist ja eh alles egal und es juckte sowieso niemanden, was ich hier mache. Und da ist es vielleicht wichtig zu verstehen, dass wir jetzt in einer Zeit auf einen Arbeitsmarkt zulaufen und auf so allgemeine Lebenssituationen zulaufen, die nicht mehr so sind, wie sie es mal waren. Also junge Menschen, die jetzt vielleicht eine Ausbildung anfangen oder beenden oder die jetzt mit dem Studium fertig werden, die erleben Kriege in Europa, die erleben Pandemie und die erleben Rezession und da ist sehr viel Angst mit verbunden und dann fragt man sich schon mal nach dem Sinn. Und da kommt dann sowas her. Und klar, dann gibt es auch noch wieder dieses schöne Social-Media-Thema und digitale Generation und iPad-Kinder und weiß ich nicht. Und das gehört super krass zu unserem Alltag und das ändert auf jeden Fall auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, in vielerlei Hinsicht. Und was ich viel wichtiger finde, es erinnert die Erwartungen, die wir an Kommunikation haben und unsere Komfortzonen total. Und da ist, glaube ich, das ist, glaube ich, eine Ursache, wo viele Missverständnisse verstehen, die zwischen den Generationen auftreten.
Vor allem wird es ja als auch so ein krasser Change hier auch wahrgenommen. Ne? Plötzlich ist alles anders. Kannst du dir erklären, woher das kommt?
Nee, überhaupt nicht. Ich finde das auch völligen Käse. Also klar, jeder Punkt, bei dem du einsteigst, ist irgendwie eine andere Erfahrung. Und plötzlich ist alles anders, ist irgendwie Quatsch. Ich habe auch schon Probleme mit so Menschen, die 3-4 Jahre jünger sind als ich oder 3-4 Jahre älter. Es ist nicht so ein krasser Cut manchmal. Hm.
Ja, es kommt ja auch so dieses, da will auch keiner mehr Vollzeit arbeiten. Da gibt es ja zum Glück jetzt auch ganz neu die Trendstudie, die rausgekommen ist. Die ja auch belegt, dass Generation Z und Generation X gleich viel arbeiten. Beide eher Tendenz Vollzeit, während die Generation dazwischen diejenigen waren, die sagten, okay, lass uns mal ein bisschen die Stunden reduzieren. Und da wird ja häufig auch gesagt, ne, das ist auch so ein Vorurteil mit, die wollen nicht mehr arbeiten und faul und überhaupt und keine Verantwortung übernehmen. Und ja, kann ich auch jetzt wieder, ist mein subjektiver Eindruck jetzt, anekdotische Evidenz, auch überhaupt gar nicht bestätigen.
Ja, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, woher dieser Mist kommt. Alle Menschen in meinem Alter, die ich kenne, die sind super krass dahinter, sich zu überlegen, was will ich machen, wie mache ich das? Und die stecken da sehr viel Arbeit und Energie rein und nehmen das ernst. Ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Ich kenne Existenzängste und ich kenne so ein bisschen Verwirrung, was mache ich eigentlich und wie komme ich dahin? Aber niemals dieses, oh, die haben alle keinen Bock mehr zu arbeiten. Ich verstehe nicht, woher das kommt.
Okay, jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben einen Azubi, der, weiß ich nicht, nach dem Abi vielleicht in einem Unternehmen einsteigt oder vielleicht auch schon nach der 10. Klasse. Und da ist beispielsweise im Handwerksbetrieb jetzt jemand, der sagt, ich habe hier so Vorurteile und hin und her. Was würdest du empfehlen, wie man da miteinander umgeht?
Also ich glaube, der erste Schritt ist, dass ja die wenigsten hingehen und sagen, hey, ich bin voll vorurteilsbehaftet und das muss ich angehen. Bei den meisten Leuten, die mit solchen Vorurteilen irgendwie in die Welt gehen, die sehen das nicht selbst. Und die sind sich dessen nicht bewusst und die haben gar keinen Bock, da was gegen zu tun. Und sich da mal zu fragen, hey, habe ich da vielleicht irgendwelche Vorurteile oder funktioniere ich hier mit Stereotypen, die ich nicht loslasse? Das ist der erste Schritt. Und dann das Einfachste, finde ich, immer ist miteinander reden. Und die Leute stellen das da wie eine Wissenschaft. Dabei ist es so einfach, einfach mal, ne, du stellst einen Auszubildenden ein, ja, dann frag die Person doch mal, wo ist bei uns der Unterschied? Wie erwartest du, dass wir kommunizieren? Wie fühlst du dich wohl? Was können wir tun, dass wir aufeinander zugehen? Und auch vor allem klar machen, was sind jetzt meine Erwartungen als Arbeitgeber in der Situation? Wie funktioniert unser Betrieb? Und wenn man das von Anfang an klar macht, ist in der Regel eigentlich wenig Raum für solche Missverständnisse.
Ja, kann ich bestätigen. Auch überhaupt klare Kommunikation in der Zusammenarbeit ist ja, egal welchen Alters, total empfehlenswert. Und dann da irgendwie so ein, ja, das stimmt, und irgendwie so ein Cut zu machen und sagen, mit denen rede ich aber nicht, mit denen, ne? Immer dritte Person, den rede ich nicht, ist auch irgendwie totaler Quatsch. Okay, also wir halten fest, miteinander reden. Jetzt sind wir mal noch eine Stufe davor. Jetzt pass auf, ich hole ganz viel jetzt heute aus dir raus für alle, die zuhören. Wir sind jetzt in der Azubi-Gewinnung. Welche Sachen müssen wir ansprechen, damit ein Azubi sagt, ja, und das ist jemand, ein Arbeitgeber, auf den ich Bock habe?
Am wichtigsten ist, glaube ich, dass man einfach ehrlich ist und auch Einblick gewährt. Wir haben ja, darüber reden wir ständig, einen Arbeitsmarkt, der super viele Möglichkeiten bietet. Und dann musst du dich als Betrieb irgendwie präsent zeigen. Du musst zeigen, was geht auch im Betrieb ab. Wie sieht es aus? Und wir sind, glaube ich, jetzt kommen wir wieder auf das Social-Media-Thema zurück, so einen super krass intimen Blick online mittlerweile gewöhnt. So auf TikTok, die Leute nehmen ihr Handy in die Hand, die zeigen ihre Wohnung, die zeigen ihr Leben, die zeigen ihren Alltag und die reden darüber. Und ich glaube, da ist auch mittlerweile ein Stück weit die Erwartung an den Betrieb da, dass der das auch tut. Zeig mir, wie es in der Werkstatt aussieht. Dann weiß ich auch, ob ich mich da wohlfühlen kann oder nicht. Und das ist, finde ich, so das Einfachste. Ehrlich, offen sein und zeigen, was Sache ist.
Und wenn das jemand nicht macht und zum Beispiel nur eine Homepage hat, wie ist da so das, wie geht man da vor als vielleicht angehender Azubi?
Das fühlt sich immer so ein bisschen an, wie vor der geschlossenen Tür stehen. Man traut sich nicht so recht rein, man weiß auch nicht, ist es jetzt okay, da anzuklopfen. Also da ist, glaube ich, eine größere Schwelle da, wenn du als Betrieb nicht irgendwie offen wirkst, dann ist es schwieriger. Wenn man aber, na klar, will nicht jeder Betrieb und kann nicht jeder Betrieb irgendwie krass Social Media machen. Das ist auch, glaube ich, nicht der Anspruch. Aber es ist wichtig, dass man trotzdem auch auf einer Homepage zum Beispiel Offenheit vermittelt. Dann mach eben einen niederschwelligen Bewerbungsprozess. Biete Tagespraktika an oder ne, biete einen offenen Einstieg ein, der irgendwie jungen Menschen niederschwellig erlaubt, einen Einblick zu bekommen.
Ah, cool. Du öffnest schon meine nächste Frage, die ich gerade direkt im Kopf hatte. Der Bewerbungsprozess. Was ist ein idealer Bewerbungsprozess für Menschen aus deiner Generation?
Simpel und sag mir genau, was du haben willst. Das ist das Einfachste. Wir lernen in der Schule nur sehr begrenzt, wie so eine Bewerbung aussieht. Junge Menschen, die sich auf einen Ausbildungsplatz bewerben, sind teilweise 15, 16 Jahre alt. Die haben außerhalb von der Schule noch nicht viel gesehen. Und es ist nicht so, dass man heutzutage irgendwie von Familie, Freunden, Bekannten alles direkt erfährt, wie alles geht. Und allein schon so Bewerbungsunterlagen zusammenzustellen, wie die aussehen müssen, überhaupt so diese Computerskills zu haben heutzutage, da fehlt vielen die Erfahrung. Und wir müssen jetzt auch damit rechnen, dass die Kids, die voll eine Pandemie erfahren haben, während sie mitten in der Schule waren, jetzt die zukünftigen Azubis sind Und das merkt man halt auch an den Erfahrungen. Und da kann man super easy mit einem Bewerbungsprozess entgegenkommen und sagen, hey, ich mache das, ich verlange nur das von dir, was ich brauche. Und ich gestalte das so, dass das klar ist und dass ich nicht eine Erwartung habe, wie so eine Bewerbung aussieht, die überhaupt nicht kommuniziert wird. Denn es ist einfach auch nicht so, dass jeder Betrieb da genau das Gleiche erwartet und das irgendwie so eine Norm ist, die es einfach zu kennen gilt.
Hältst du es denn für wichtig, dass man im ersten Schritt, noch bevor man sich überhaupt persönlich kennenlernt, alle Unterlagen schon schicken soll?
Nö, eigentlich überhaupt nicht. Es gibt durchaus,
was ist das Wichtigste für...
Das Wichtigste?
Ja, was ist das Wichtigste in so einem Bewerbungsprozess, wo du sagst, das brauchen wir jungen Menschen und nicht irgendwie, dass wir erstmal so alles hinschicken oder zumindest das hinschicken, was von uns verlangt wird. Aber was ist das Wichtigste?
Ich finde, das Wichtigste, wenn wir vom Handwerk sprechen, ist immer Praxis. Ganz grundsätzlich.
Das heißt also, einen Tag hinkommen und...
Ja, einfach von mir aus nur eine ganz grundsätzliche Vorstellung per Bewerbungsformular oder Kontaktformular und sagen, hey, kann ich einen Vormittag in die Werkstatt vorbeischauen? Gibt es die Möglichkeit, sich das Ganze mal anzuschauen, sich persönlich vorzustellen? Und was braucht ihr vorher von mir, wenn das der Fall ist? Also ich glaube, das ist das Einfachste, was man machen kann. Und das ist auch das, womit du junge Menschen fürs Handwerk catchen kannst.
Ja, das Niederschwellige wird ja gerade rundum überall in der Rekrutierung ja auch gelebt, ne? Dass man wirklich mit so Kleinigkeiten aus der Bahn heraus die Möglichkeit hast, mit jemandem Kontakt aufzunehmen, was mich direkt zu meiner nächsten Frage bringt. Was ist denn die beste Idee, überhaupt miteinander Kontakt aufzunehmen? Welches Medium nutzen wir? Also ist es das Telefon, E-Mail, WhatsApp?
Boah, ich glaube, da gibt's keine richtige Antwort. Manchmal ist auch dieses, oh, wir machen jetzt alles über WhatsApp, auch nicht richtig. Da gibt's natürlich dann irgendwie Datenschutzbedenken oder du willst es als Betrieb übersichtlich behalten. Und auch nicht jeder junge Mensch sagt jetzt, der Betrieb ist cool, nur weil er auf WhatsApp ist. So funktioniert das auch nicht. Aber cool ist es, wenn es einfach ist und wenn deutlich ist so, es gibt einen Space, in dem kann ich kommunizieren. Wenn der Betrieb jetzt auf Homepage, Instagram und weiß ich nicht, sagt, hey, auf der Nummer kannst du uns eine WhatsApp schreiben, kannst auch blöde Fragen stellen oder so, dann ist das eine Einladung, die man annehmen kann. Und egal, auf welchem Kanal das letztendlich passiert, sind das, glaube ich, die idealen Wege. Was, glaube ich, ein bisschen stirbt, ist dieses klassische E-Mail-Kommunizieren. Das finde auch ich teilweise mega frustrierend. Das habe ich auch, als ich bei dir angefangen habe, direkt gesagt. Ich war so, nee, wir schicken uns nicht 10 E-Mails am Tag. Das ist die Hölle. Und dann immer sehr geehrte, liebe Grüße, weiß ich nicht. Das ist total, das hält für mich alles auf. Und ich, das machen auch die wenigsten jungen Leute, glaube ich, noch für irgendwas, wo es nicht sein muss. Da ist irgendeine Art von Chatformat, glaube ich, echt am besten.
Dank dir weiß ich jetzt ja auch, wie man ein Alter erkennen kann anhand der Chats. Weil ich auch immer so diese Höflichkeitsgeschichte mit Liebe, Lisa, viele Grüße, Katrin, keine Ahnung was. Und so, boah, Katrin, ey, das ist ein Chat, der niemals endet. Hör auf mit dieser Ansprache und verabschiede dich nicht, weil wir reden noch morgen darüber weiter.
Die Ansprache ist ja immer ganz süß, aber dann bin ich immer so, wenn du am Ende liebe Grüße so und so, dann bin ich so... Mache ich das jetzt genauso, schreibe ich auch, liebe Katrin, bla 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 bla, liebe Grüße Lisa, und dann schreibst du ja aber wieder zurück. Und machen wir das dann bei jeder Nachricht? Was ist die Idee?
Ja, das ist strange. Seitdem du mir das gesagt hast, habe ich ja meine Kommunikation noch komplett verändert.
Ich wollte dich nicht altern.
Mein Mann übrigens auch, der... Ja. Mein Mann hat sich auch da direkt gesagt, das ist ja ein wertvoller Hinweis, das ist ja toll. Und du hast so recht, weil das ist ein Chat, der ja nicht ändert. Und du hast auch gesagt, okay, wir haben jetzt länger nicht miteinander gesprochen, dann kann man nochmal so ein Hey, ne so, aber jetzt nicht wieder so förmlich anfangen. Das ist schon richtig, es ist ein privater Chat, in dem man miteinander spricht. Und wenn man da ein paar Tage nicht miteinander gesprochen hat, muss man ja nicht wieder sich neu vorstellen. Das ist ein total wertvoller Hinweis gewesen. Ja. Ich glaube auch, dass man das so in der Kommunikation im Unternehmen, das hört ja wirklich auf mit E-Mail. Wir fangen ja alle an, uns mit Chatformaten anzufreunden und darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass das für viele ein wertvoller Hinweis war jetzt. Was ist total abturnend im Rekrutierungsprozess?
Boah, diese Frage nach zig Unterlagen auch toll finde ich immer dieses Bewerbungsformular und bitte Dateigröße unter XY und drei Bilder und hier und da. Das ist alles so, brauchen wir das? Muss es so umständlich sein? Ja, also solche oder
wenn
auch.
Wenn du mal einen Schritt weiter sogar denkst.
Oder auch danach die Kontaktaufnahme finde ich super wichtig, da kann viel schief gehen. Wenn es irgendwie zu lange dauert oder wenn danach eine Nachricht kommt, die irgendwie zu formell oder zu zögerlich irgendwie wirkt. Das ist schwer zu beschreiben, aber so dieses sehr Formelle, da geht einem schon mal die Pumpe. Wenn dann, wir würden Sie gerne zu einem Gespräch einladen, das ist irgendwie gruselig. Weil das hat man ja jetzt auch mit 20 und unter noch nicht so oft gemacht.
Okay, was ist die bessere Formulierung?
Die bessere Formulierung: Hey, wir fanden deine Bewerbung cool, wir würden dich super gerne kennenlernen in dem und dem Format. Das kann schon was Praktisches sein, das kann auch nur eine Einladung zum Gespräch sein oder so. Aber ja, ich glaube, es ist immer so ein bisschen eine persönliche Ebene betonen, finde ich immer cooler, als so eine offizielle Szene zu generieren. Weil in offiziellen Szenen, finde ich, ist immer eine Erwartung, eine Konvention da, wie man sich zu verhalten hat. Und diese Konventionen sind vielleicht jungen Menschen, egal woher sie kommen, auch nicht immer bewusst. Und dann fängt man so an, diese Dinge zu überdenken und so. Und das ist dann, da fühlt man sich nicht wohl.
Das ist mega spannend. Vor allem ist das eine schöne Entwicklung auch, dass wir wegkommen von diesem gestellten Miteinanderreden. Das ist ja auch gerade im Handwerk ist das ja so gar nicht unser Ding. Und da muss ich aber auch feststellen, dass wir jetzt ganz viele Betriebe, die schon gecheckt haben, okay, wir müssen irgendwie das Ding mal neu und anders, wir dürfen es auch neu und anders denken, dass die sagen, pass auf, ruf mich einfach an, du kommst einen Tag vorbei, einen halben Tag und dann schauen wir einfach, was passiert. Dass da ja schon wirklich viel ist und da auch Unterlagen zum Beispiel auch ja, das machen noch, also machen immer noch ganz viele, aber die meisten hören jetzt schon auf und sagen, nee, mir ist eigentlich der Typ Mensch in meinem Team viel wichtiger. Das finde ich eine total schöne Entwicklung.
Ja, voll. Ja.
Wie stehst du so zum Thema Weiterbildung? Was hast du da so einen Blick?
Auch in Bezug auf junge Menschen?
Ja, natürlich. Wir sprechen jetzt nicht über die Bühne.
Ich glaube, vielen Menschen in meinem Alter ist Weiterbildung immer noch super wichtig. Weil wir sehr viel hinterfragen, ob wir das Gleiche unser Leben lang tun. Und für die meisten ist die Antwort hoffentlich nicht. Und wie du ja auch aus eigener Erfahrung bestens weißt, ist es ja auch meistens nicht so. Aber einem wird oft eingetrichtert, dass man irgendwie schnell einen Job finden und dann mit möglichst viel Sicherheit. Und das war ja auch in der Vergangenheit oft so, dass du dann lange Zeit in dem gleichen Betrieb mit der gleichen Arbeit irgendwie saßt. Und ich glaube, jungen Menschen Weiterbildung schmackhafter zu machen und auch mehr vor Augen zu führen, ist ein klasse Weg, um aufzuzeigen, hey, Handwerk ist keine Sackgasse. Du sitzt da nicht dein Leben lang mit dem gleichen Gesellen und dem gleichen Meister auf der gleichen Baustelle, sondern es gibt irgendwie Möglichkeiten, da noch ganz andere Sachen draus zu machen und auch dich selber konstant weiterzuentwickeln. Und vielen ist das, glaube ich, einfach nicht bewusst, wenn man sich diese Berufe vorstellt. Und deswegen da ein krasseres Augenmerk drauf zu legen, finde ich super wichtig, weil ich glaube, viele Menschen haben da ein großes Interesse daran.
Meinst du schon in der Aufklärungsarbeit über Gewerke oder erst, wenn jemand schon eine Ausbildung angefangen hat?
Nein, ich glaube auf jeden Fall auch in der Aufklärungsarbeit über Gewerke. Ich glaube, das muss von null anfangen, dass du aufzeigst, dass Handwerk keine Sackgasse ist, sondern dass da viel passieren kann und viel Entwicklung möglich und vor allem auch notwendig ist, sodass es sich nach was Spannendem und was Herausforderndem anfühlt. Weil letztendlich, wir haben schon gesagt, junge Menschen sind nicht die faule Generation, die nicht mehr arbeiten will, sondern wir wollen durchaus auch gefordert werden in einem Space, der das ermöglicht.
Was glaubst du, woher das kommt, dass manche dann doch vielleicht in der Ausbildung resignieren, das vielleicht noch mit Ach und Krach zu Ende machen, aber eigentlich keine Motivation mehr dazu haben? Was ist schiefgelaufen in so einer Ausbildung?
Ich glaube, das Nummer-eins-Thema in diesen Situationen ist die Betriebskultur. Da passiert super viel, was Menschen dann unangenehm ist. Da ist der Umgang in der Werkstatt oder auf der Baustelle daneben oder da fühlt man sich auch falsch behandelt. Vielleicht sind da dann genau diese Stereotype im Spiel, die wir auch vorher schon angesprochen haben, dass man nicht ernst genommen wird, Wir wissen, manchmal gibt es einen schrofferen Umgang. Das ist ja auch durchaus Teil, warum Menschen sich auch wohlfühlen im Handwerk. Aber wenn es auf Kosten von gewissen Gruppen geht, dann sind da manchmal Menschen in meinem Alter ein bisschen sensibler und haben eine geringere Toleranz für vielleicht rassistische Themen, für vielleicht sexistische Themen. Und da weiß ich auch bei vielen aus meinem Umfeld, dass da so eine Frustration entsteht und man dann auch so grundsätzlich hinterfragt, ist das ein Gewerk und ein Betrieb, mit dem ich mich identifizieren will und mit dem ich weiter arbeiten will, wenn da eine Kultur herrscht, die ich so nicht unterschreiben kann.
Ja, vor allem verliert man diese Menschen dann vielleicht auch direkt aus dem Handwerk, ne? Weil sie einen Betrieb kennengelernt haben, der es aber dann versaut hat.
Auf jeden Fall.
Du hast was angesprochen mit, dass wir da ein bisschen sensibler mit umgehen. Du sprichst jetzt auch in der Wir-Form, aber das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Und da gibt es ja auch ganz viele Vorurteile, die Vier-Tage-Woche und hin und her und der Me-Time-Tag oder was auch immer. Mentale Gesundheit scheint ja gerade bei den jüngeren Menschen doch wieder mehr in den Fokus zu rutschen. Nimmst du das auch so wahr und wo kommt das her? Jetzt aber mal Ruhe hier in der Kiste. Es kommt Werbung. Aber diesmal nicht für jemand anderen, sondern tatsächlich mal für mich. Hast du nämlich gewusst, dass ich Speakerin bin und auf Veranstaltungen Vorträge und Keynotes halte? Mir ist es super wichtig, dass Botschaften hinausgetragen werden und Menschen mobilisiert werden, dass sie sitzen und denken, ja, und Impulse mitnehmen können und direkt am nächsten Tag auch diese Impulse umsetzen können. Hast du auch gewusst, dass ich als Moderatorin unterwegs bin? Ziemlich häufig moderiere ich große Veranstaltungen, wo es zum Beispiel darum geht, auch Paneldiskussionen einzufangen und Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Und hast du gewusst, dass ich Workshops nicht nur über Handwerkskammern, IHKs und Wirtschaftsförderungen mache, sondern auch dafür in Unternehmen reingehe? Denn besonders bei den Themen, die etwas brisanter sind, wenn es zum Beispiel um die Arbeitgebermarke geht, um Führungsthemen, macht es manchmal ziemlich Sinn, wenn jemand Externes dabei ist und einfach alle einfangen kann, ohne dass Emotionen dabei zu hoch kochen. Du siehst an irgendeiner Stelle einen Punkt, wo wir zusammenarbeiten könnten? Dann melde dich, du weißt wo. Das war's auch schon. Werbung Ende, weiter geht's.
Das nehme ich mit Sicherheit so wahr und das liegt in erster Linie daran, dass es mehr Aufklärungsarbeit gibt. Es wird offener über mentale Gesundheit gesprochen. Und es wird auch als normaler und als selbstverständlicher hingenommen, dass man auch zugeben kann, dass man daran arbeitet, dass zum Beispiel auch Diagnosen offener kommuniziert werden und dass es Mittel und Wege gibt, solchen Menschen entgegenzukommen, die mit einer Diagnose arbeiten. Und wenn wir in so einem Umfeld interagieren, das gilt jetzt nicht nur für Gen Z, sondern das gilt für alle jetzt, ne, die regelmäßig mit dem Thema mentale Gesundheit konfrontiert sind, dann fühlt man sich eben auch selbst ermutigt, mal bei sich selbst nachzuschauen und zu gucken, was ist in meinem Umfeld los, was ist meine mentale Gesundheit, wie prägt sich mein Arbeitsumfeld darauf aus und was macht das mit mir? Also einfach so diese Konfrontation ständig im Alltag und generell ein offener Umgang damit motiviert Menschen, auch mal bei sich selbst nachzuschauen.
Und wenn wir jetzt zum Beispiel, ich stelle mir gerade die Szenario vor, da gibt es einen jungen Menschen, der sagt, oh, ey, mir ist gerade alles zu viel, ich brauche mal so einen Tag für mich alleine. Könnte das vielleicht auch ein Warnhinweis sein für eine Unternehmenskultur, die an irgendeiner anderen Stelle vielleicht auch mal eine Reflexion bräuchte?
Also Abwesenheit und wenn du konkret sagst, ich habe jemanden, der kommt nicht zur Arbeit, weil er sich nicht wohlfühlt, weil er eine Auszeit braucht, weil irgendwas nicht stimmt, das ist ein krasses Warnsignal, finde ich. Das ist auch super offensichtlich eigentlich. Ich meine, wir sind alle mal zur Schule gegangen oder wir waren alle mal in einem Unternehmen, in einem Betrieb angestellt vielleicht oder in irgendeinem Umfeld aktiv, in dem wir uns nicht wohlgefühlt haben. Und man geht da mit Bauchschmerzen hin. Es belastet einen und man hält es auf Dauer nicht aus. Und das ist so ein offensichtliches Warnsignal, dass irgendwas nicht stimmt und dass man da agieren kann und muss. Aber dass es eben auch anders sein kann und dass es eben auch besser sein kann. Man muss es aber auch als Warnsignal und als Ansatz zum Handeln wahrnehmen.
Sind dann Coaching-Angebote vielleicht sogar richtig platziert als Benefit?
Können sie sein? Ob sie immer die Lösung sind, das kann ich, glaube ich, so nicht garantieren. Also ich glaube, sie sind ein super Angebot, um zu sagen, hey, wir platzieren hier eine Ansprechperson, wir platzieren hier die Möglichkeit, sowas auszudrücken. Aber nicht jede Situation ist natürlich auf sowas zugeschnitten. Ich glaube, das ist ein bisschen komplexer, als dass nur ein Coaching-Angebot das lösen könnte. Da kann es auch sein, dass man im Betrieb andere Mechanismen hat, wo man zu Wort kommen kann, dass es irgendwie KollegInnen gibt, die dafür verantwortlich sind, als Ansprechpartner zu fungieren, oder ob es eine andere Art von Seelsorge oder anonymer Kommunikationsmöglichkeit gibt, wie man Sachen ansprechen kann, die vielleicht nicht laufen.
Oh, das ist schön, was du sagst. Ich bin ja so ein großer Freund des 360-Grad-Feedbacks, du weißt es. Ist das eine neue Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, dass auch sowas vielleicht mehr Platz finden sollte?
Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären?
Ja, das 360-Grad-Feedback, das mache ich mit dir vielleicht, wir haben es, glaube ich, noch nie so benannt, aber ich frage dich ja nach Feedback. Also nicht nur so, dass ich dir als meine Mitarbeiterin Feedback gebe, sondern ich frage dich ja auch und versuche dann ja auch, ich mache es so, dass ich mich nicht rechtfertige für, wenn du mir das Feedback gibst und dass ich nicht sage, ja, aber das liegt daran und hin und her. Glaubst du, dass das eine neue Entwicklung sein könnte, um vielleicht auch mentale Gesundheit im Unternehmen noch ein Stückchen näher zu kommen?
Ja, ich glaube schon. Und auch dieses Nicht-Rechtfertigen finde ich super wichtig, weil man dann auch nicht sich wie ein Angreifer fühlt. Nicht denkt man tritt da in ein Fettnäpfchen, wenn man was anspricht. Ich glaube aber auch, dass man es nicht zwingen kann. Wenn dieser Wohlfühlfaktor und dieses Vertrauen nicht da ist, dann kannst du nicht hingehen und sagen, so, jetzt roaste mich mal, jetzt gib mir mal Feedback. Das wird nicht funktionieren. Da traut man sich trotzdem nicht, was zu sagen. Oder man hat auch einfach keinen Bock, was zu sagen. Wir wollen ja nicht immer alles ansprechen, was doof ist, nur weil es doof ist. Manchmal hat man keine Geduld, sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, ohne dass dieses Grundvertrauen da ist, dass man weiß, man kann Sachen ansprechen und es wird produktiv was dran geändert, dann funktioniert dieses Feedback-System auch nicht.
Ist denn Feedback überhaupt noch on vogue oder wäre es vielleicht das Feedforward?
Sowohl als auch. Die Mischung macht's. Und ich finde Feedback immer noch super wichtig. Weil da sind wir eben auf einem gemeinsamen Nenner. Man kann anhand von den gemeinsamen Erfahrungen arbeiten damit, wie haben wir interpretiert, wer ist zufrieden, wer nicht und warum nicht. Und auch das ist wichtig, um dann feedforward zu blicken, hey, was ist auf der Agenda, was gibt's zu tun? Und das, ja, die gesunde Mischung, glaube ich, ist da der beste Weg.
Das glaube ich grundsätzlich bei allem, die gesunde Mischung, ne? Nicht so festgehangen. Okay, lass uns ein bisschen was Lustiges noch machen. Was ist peinlich?
Was ist peinlich?
So in der Zusammenarbeit, so grundsätzlich, weißt du, so von Boomer-Chefen und so.
So manche Sprüche können durchaus peinlich sein, das finde ich immer schön. Es gibt so diesen Trend auch gerade wieder online.
Hau mal was raus, komm Lisa.
Oh Gott. Es gibt Vokabular. Ich hatte es neulich mit einem Freund zusammen. Wir haben über das Wort ulkig diskutiert. Das ist so ulkig. Oder auch Schabernack. Das sind so tolle Boomer-Worte, die wir gerade wieder versuchen, aktiv in unseren Wortschatz einzugliedern. In voller Ironie natürlich. Weil sie so doof sind. Was ist Schabernack?
Weißt du wirklich nicht, was Schabernack ist?
Doch, natürlich. Aber ich würde niemals...
Bumuggel macht ganz viel Schabernack.
Ich würde niemals von mir selbst auf die Idee kommen, dieses Wort zu benutzen, aber wir haben uns jetzt vorgenommen, wir erweitern unseren Wortschatz auf Boomer-Vokabular.
Hau noch mehr von solchen Dingen raus,
komm. Noch mehr. Schabernack, ulkig. Mein Vater sagt immer, wenn sich unsere Geister scheitern, ja. Geschmackssache, sagte der Affe und biss in die Seife. Das ist auch so eins. Rohrkrepierer nennen wir diese Sprüche ganz liebreizend. Und davon hat er ein Repertoire, das glaubst du nicht. Und die sind alle so ein bisschen so liebenswert peinlich, so richtig schön peinlich.
Ja, ich erinnere mich noch an, da waren wir zusammen auf einer Veranstaltung und da waren zwei Herren, die sich dann oben unterhalten haben, Moderator und ein Gast. Und du hast neben mir gesessen und hast nur auf den Boden geguckt und den Kopf geschüttelt. Ich sage, Lisa, was ist los? Und dann sagst du, boah, diese Boomer da oben. Das war sehr lustig, das mit anzusehen, weil ich natürlich so genau dazwischen sitze, ne? Und ich verstehe deren Sprache oder wusste zumindest, was sie damit sagen wollten, fand es auch befremdlich, konnte damit aber ziemlich gut umgehen, während du so neben mir sagst, boah, geht gar nicht hier.
Ja, so viel zur Sprache.
Das war für
ne?
mich wirklich ein Highlight. Ja, total verrückt. Ja, das, also komm, hast du noch irgendwas, was ist in der Zusammenarbeit peinlich? Was sollten wir lassen als ArbeitgeberInnen?
Schön, dieses sich alt machen, musst. Ja, dieses sich alt machen. Immer hinzugehen, oh, ich bin ja schon so alt, ich verstehe das ja alles nicht mehr. Das finde ich peinlich und das finde ich auch unnötig.
Oh ja.
Also dieses, oh, ich lerne das heute, ich lerne das in dem Leben auch nicht mehr. Ja, warum denn nicht?
Oh, stimmt.
Das ist doch völliger ja. Quatsch.
Mir geht es ja auf den Nerv mit, ja, ich bin schon zu alt für sowas oder
genau.
In meinem Alter macht man das nicht mehr. Nicht so. Also
und
dann geh doch direkt ins Seniorenheim.
Eben, die Leute machen sich älter, als sie sind. Und von meiner Generation wird ständig erwartet, dass wir uns was Neues aneignen, neu lernen, von älteren Generationen lernen. Und das machen wir in aller Regel auch gerne. Aber ich finde, das ist ein beidseitiger Austausch. So viel, wie wir von älteren Generationen lernen können auch ältere Generationen von uns lernen. Und da geht es dann nicht darum, oh, ich bin schon so alt in dem Leben nicht mehr, sondern da geht es darum, hey, vielleicht bin ich schon 2 Jahre vom Ruhestand, aber dann nehme ich jetzt noch richtig was mit und habe auch noch eine coole Zeit dabei.
Ich nehme auf, was du sagst. Was sollten ältere Generationen von Jüngeren lernen?
Sie sollten lernen, dass es vielleicht nicht den einen richtigen Weg gibt, alles zu tun. Dass es einen lockereren Umgang gibt, das ist so mein Nummer-1-Ding. Du weißt ja, ich bin kein Fan des Händedrucks. Das kommt bei uns immer wieder zustande.
Oh ja.
Es gibt nicht nur die eine Begrüßung. Und wenn jemand keinen Händedruck mag, dann ist das auch okay. Und da können wir flexibel sein. Und ich glaube, so ein bisschen dieses Neudenken, Flexibilität, auch mal andere Lebensrealität wahrnehmen. Das ist was, glaube ich, ältere Generationen noch von uns lernen können.
Wenn sie dann nicht schon zu alt dafür sind. Ne?
Naja, so kurz vorm Ruhestand.
Ja, machen wir nicht mehr. Da sind wir jetzt, das haben wir nie so gemacht.
Genau, das ging schon immer anders und es hat auch funktioniert. Deswegen gibt es ja auch nur den einen Weg.
Oh, den habe ich heute noch gehört.
Oh Gott.
Den habe ich heute, nee, oder gestern habe ich ihn noch gehört. Nee, das haben wir immer so gemacht. Und das ging früher auch schon so.
Ja, das ist
unglaublich. Aber ich habe es, nee, es war heute. Und ich habe es heute gehört von, ist auch egal jetzt, wenn man es hört, ist eh nicht mehr heute, morgen und so weiter. Das war tatsächlich von jemandem unter 30, der gesagt hat, ich habe es noch nie anders gemacht.
So. Ja, dann ist ja höchste Eisenbahn, es mal anders zu lernen, auch. Ja.
Ja, habe ich auch gesagt. Ja,
oh,
war,
höchste
das
Eisenbahn,
exakt
auch
war
voll
meine
Boomer.
Antwort. Mhm. Ja. Okay, gut. Also ich glaube, wir haben ganz viele Dinge zusammengetragen, wo man auch nochmal in die Reflexion gehen kann, mit sich selber, mit seinem Betrieb. Okay, bin ich hier aufgestellt? Bin ich offen? Bin ich bereit für junge Menschen? Oder habe ich vielleicht schon für mich das Alter als ein Abstellgleis, Ausweg angenommen, um mich nicht mehr verändern zu müssen? Lass doch nochmal kurz so diese Reise der Bewerbung abschließen mit: Was sind coole Benefits?
Ich glaube, der coolste Benefit ist immer Flexibilität, soweit es geht. Meinen Ansprüchen und meinen Wünschen und meinen Zielen gerecht werden. Das kann flexible Arbeitszeit sein, sofern das möglich ist. Das kann flexible Urlaubstage sein, sofern das möglich ist. Das kann alles andere sein. Hauptsache, es ist auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Und ich habe die Möglichkeit, die auch klar zu kommunizieren. Und ich treffe da auf jemand, der offen ist für Ideen und der offen ist, da entgegenzukommen und nicht, ah ja, nee, wir machen nur entweder Urlaub oder das.
Das ist so cool, was du sagst, weil das weggeht von Materialismus. Und dieser Obstkorb, den braucht eigentlich auch keiner.
Ach, der
oder
blöde Obstkorb. Ja, wir essen alle Obst. Das ist auch schön, wir sollen alle Obst essen,
ja.
Aber das ist irgendwie keine Antwort und das ist vor allem nichts, womit man sich besonders beliebt oder schmackhaft macht.
Sind denn Benefits wichtig in so einer Stellenanzeige?
Ich finde, sie sind hilfreich, wenn man was anzubieten hat, was werbefreudig ist. ne? Wenn du sagst, ich habe in meinem Betrieb die Möglichkeit, ein mega cooles Benefit anzubieten, das ich auch gerne raus in die Welt trage, dann ja. Aber damit macht man natürlich auch schon irgendwie Versprechungen, die man im Idealfall auch halten kann. Wenn du da kein konkretes Aushängeschild hast, dann finde ich, ist es in der Stellenanzeige auch nicht das Notwendigste.
Weil da werden ja häufig irgendwie auch in einer Stellenanzeige alle Benefits ja auch aufgelistet, egal ob es jetzt vielleicht auch für den einen oder anderen gar nicht interessant ist, ne? Und da vielleicht auch nochmal zu reduzieren und zu überlegen, okay, ist für diese Altersgruppe das jetzt wirklich ein relevantes und wichtiges Benefit oder ist das eigentlich eher die Fachkraft, die schon seit 20 Jahren im Beruf ist?
Ja, Benefits sind kein One-Size-Fits-All.
Okay.
Da können wir sie auch nicht so behandeln.
Nee. Ja, ist richtig, ja. Okay, also kommen wir zum Ende. Ich stelle meine letzte Frage, wahrscheinlich bist du auch wieder vorbereitet. 3 Dinge, die es braucht, bevor es heißt, na fest kommt ab in der Zusammenarbeit zwischen jungen Generationen und älteren Generationen. Welche 3 Dinge wären es?
3 Dinge. Türme abbauen, Schwellen abbauen, unkomplizierter denken ist mein erster Punkt auf jeden Fall. Einfach mal alles niederschwellig und entspannt bleiben. Das zweite ist, nicht nur aus der eigenen Perspektive denken. Das gilt für beide Seiten übrigens, immer wenn ich sowas sage. Es gibt keinen Grund, warum ich immer nur aus meiner eigenen Linse gucken soll, wie funktioniert jetzt Kommunikation und was erwarte ich, wie eine Person mit mir umgeht. Nein, es gibt Alternativen. Und das dritte ist, wir können so viel voneinander lernen und wir können so eine lustige Zeit haben. Es geht ja nicht immer nur darum, Unterschiede aufzuzeigen und Schubladen denken und Gen Z alle so, Boomer alle so, sondern es geht darum, hey, wir interagieren mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen an unserem Arbeitsplatz. Es ist doch mega cool und mega witzig, was ich für Boomer-Vokabular mitnehmen kann und was du für Chat-Angewohnheiten mitnehmen kannst und wie wir dadurch unser Wissen und unsere Fähigkeiten erweitern können. Und es kann so viel Spaß machen.
Das ist so ulkig, was du sagst.
Eben, total ulkig. Mach nicht so viel Schabernack, Katrin.
Du hast einen Schabernack hier mit mir, also Lisa. Ach, mir ist da noch was eingefallen. Wir haben uns bei einer Veranstaltung auch mal beide sehr fremdgeschämt, muss man fast sagen, als wir hörten, wie sich die Herren erstmal über ihre Ehe lustig gemacht haben.
Oh, weißt das du noch? Ist mein größter Boomer-Albtraum. Dieses, ich hasse meine Ehe und ich hasse meine Frau. Warum?
Und das noch öffentlich zu sagen, auch auf der Bühne.
Und dann, ne? dann ist das so ein kulturell akzeptierter Witz. Dass sich da jeder mit identifizieren kann. Und ich denke immer, oh Gott, leben Leute wirklich so?
Ich weiß noch den Zusammenhang, es ging... Ja. Ich weiß es nicht, das ist auch nicht meine Bubble. Aber ich weiß noch den Zusammenhang, es ging um Innungen und dann kam tatsächlich von einem Politiker die Aussage, ich habe immer früher gedacht, Innungen sind Zwangsverbindungen, aber seitdem ich verheiratet bin, weiß ich, dass Zwangsverbindungen auch ganz gut sein können. Irgendwie so hat das formuliert.
Ja, das fand ich katastrophal.
Ja, so, das war auch kein Schabernack mehr, was er da gemacht
nee,
hat.
Nee, das war vielleicht noch ein bisschen ulkig.
Oh, Lisa. Mehr Boomer-Begriffe auch zu mir, das wird unsere Kommunikation ein wenig lustiger machen.
Oh ja, na siehst du, jetzt muss ich sammeln.
Ja, ich versuche auch mal herauszufiltern, ob ich irgendwas kenne. Die Kapelle, ich weiß noch, meine Oma hat früher immer gesagt, spielst du denn, weil ich ja Schlagzeug gespielt habe, spielst du denn auch in einer Kapelle? Und ich wusste erst gar nicht, was sie meint und ich stellte mir so eine Kirchenkapelle vor, ne? Und ich so, keine Ahnung, ich spiele nicht in der Kapelle. Und das ist auch durch, glaube ich, mit Kapellen.
Vielleicht.
So, wir kommen ins Schwadronieren hier. Ne?
Fürchterlich.
So. Also, Lisa, ich sage ganz, 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 ganz lieben Dank für deine Zeit, dass du mit mir aufgeräumt hast. Und haben wir irgendwas nicht angesprochen, wo du sagst, boah, das muss ich aber auch noch raussenden gerade einmal, dann wäre jetzt die Möglichkeit.
Nein, ich glaube nicht. Ich bin froh, dass du mich eingeladen hast. Und ich bin froh, dass ich hier irgendwie so repräsentativ sitzen darf. Wobei das natürlich auch immer schwierig ist. Ich habe ja auch nicht die ultimative Wahrheit und ich bin auch nicht Sprecherin von Millionen Menschen in meinem Alter oder so. Und die Challenges, die ich hier so anspreche, die sind auch nicht individuell. Aber ich bin froh, wenn ich vielleicht so ein paar Eindrücke irgendwie gewähren kann, wie dieser ganze Diskurs von der anderen Seite aussieht.
Das hast du geschafft, Lisa, und auch auf eine sehr charmante Art und Weise. Und vor allem, wie ich, gut, ich kenne dich jetzt auch, jetzt habe ich dich auch noch gesehen bei der Aufnahme, auch wie immer sehr lustig, dass, ja, ich habe immer sehr viel Spaß, wenn du so anfängst zu reden. Ja. So, wir sehen uns bald auch schon wieder in echt. Ich sage herzlichen Dank, weil sonst arbeiten wir remote zusammen.
Yes.
Und sag vielen Dank. Ne? Und Dankeschön. Bis bald, liebe Lisa.
Jawohl.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.